Guten Morgen zusammen.
Ja, hat schon sowas wie Hauskreischarakter, finde ich. Finde ich sehr schön. Eigentlich fühle ich mich so abgenabelt von euch. Ich wäre gerne eigentlich irgendwie da unten, aber naja, kann ich ja vielleicht, was? Nein, dann bin ich so, dann weiß ich nicht, dann sehen vielleicht die anderen ja auch nicht so richtig, ne? Naja, bauen wir jetzt um. Lassen wir mich. Lassen wir es einfach sein. Ich habe uns was mitgebracht und eigentlich hätte ich noch ein Video gehabt und dann noch mal ein Intro und dann noch mal eine Einführung. Aber da ich ganz viele Folien mitgebracht habe, dachte ich, das lässt jetzt alles sein und wir steigen direkt in den Text mal ein. Es ist ein Text, den kennt ihr alle. Da bin ich mir 1000%ig sicher. Den Text, den ihr jetzt gleich an der Wand seht, das ist ein Text, den kennen auch viele auswendig. Da ist ein Text, der wird in allen Sprachen gesprochen und jeder hat auch so seinen Teil an diesem Text, was ihm der bedeutet. Weil, und jetzt kommt's ganz, es ist nämlich jetzt die Lösung, den hat Jesus uns beigebracht, ganz höchstpersönlich, als nämlich die Jünger fragten: Herr, wie sollen wir beten? Herr, wie sollen wir beten? Ein Text, jetzt gehen vielleicht bei einem schon die Schlagladen runter, oh, nicht schon wieder, haben wir schon Ewigkeiten gehört. Oder andere sagen, jetzt bin ich mal gespannt, ne? Was will der uns denn da heute Morgen was Neues mal zu erzählen? Vielleicht habe ich eine andere Herangehensweise an diesen Text. Aber um ihn einfach nochmal zu lesen, finde ich ihn einfach mal ganz wichtig. Wir lesen einfach mal durch. Also betet ihr nun so, sagt der Herr Jesus: Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. Jetzt habe ich das schon so runtergerasselt und ich glaube, das passiert uns oft selber genauso. Mal eben schnell noch ein Vater unser beten. In Lukas 12, 11, Vers 2 bis 4, da steht das etwas verkürzt. Er sprach aber zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, unser nötiges Brot gib uns täglich und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir selbst vergeben jeden, der uns schuldig ist, und führe uns nicht in Versuchung. Ein Text, habe ich nicht so viel versprochen, ich glaube, den kennt ihr alle. Den habt ihr schon mal irgendwann mal mehr oder weniger gehört. Es gibt auch welche, die beten den jeden Tag. Und ich mache ja im Haus Regenbogen, mache ich einmal im Monat, unterbreche ich meine Arbeit, mein Chef lässt mich tatsächlich gehen, das ist ganz toll. Dann gehe ich immer ins Haus Regenbogen zu den älteren Menschen dort und darf denen eine Andacht halten. Aber für die ist es ganz, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, dass dieses Gebet am Ende der halben Stunde gesprochen wird und dass sie das auch mitbeten dürfen. Das ist so ein Ritual von denen. Und ich habe darüber nachgedacht, wie ist denn das überhaupt, wenn ich das bete? Hat das überhaupt noch eine Relevanz für mich? Hat das überhaupt noch eine Relevanz für unser Leben heute? Bedeutet mir das überhaupt noch was? Also es ist ja keine Zauberformel. Das ist ja kein 0815-Rezept für geheiligtes, gutes Leben oder ein Beziehungsleben mit Gott. Ne? Er sagt zwar, betet so, aber das macht ja nicht gleich, ist ja kein Zauberspruch. Ja, so nach dem Motto, du betest das und dann ist alles gut. Wenn ich das gebetet habe, dann weiß ich, dass ich genug Brot haben werde wahrscheinlich oder dass vor allem ganz wichtig meine Schuld und meine Sünde vergeben ist. Das ist ja ein Gebet. Und das hat ja eine Auswirkung. Und die Frage stellt sich, wenn wir das beten, macht das was mit mir? Wo geht das hin, geistlich? Was passiert mit meinem Glauben? Was passiert mit meiner Beziehung mit Gott? Was passiert mit meiner Beziehung zu Jesus? Dieses Herunterrasseln, so nach dem Motto, ja, das ist halt eben so, weil es eben zu unserer Tradition gehört oder zu unserem Status quo von Gemeindeleben. Das gibt's ja. Dann ist das so kalt. Dann ist das so, ach, wenn wir es jetzt beten, dann sind 2 Minuten Schluss, dann kann ich zum Kaffee gehen. Könnte ja auch sein. Ja, aber da steckt so viel mehr hinter. Und ich weiß nicht, ob du dir schon mal so richtig mal Gedanken gemacht hast, über dieses Vater unser, wo der Herr Jesus antwortet auf die Jünger: Wie sollen wir beten? Ist euch was aufgefallen, dass da eigentlich ein Satz fehlt? Das Gebet wird nämlich eigentlich in der Regel beendet mit, ich muss jetzt immer so ein bisschen zwischen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das ist der letzte Satz. Und vielleicht kommt jetzt schon der erste Aha-Effekt, der steht gar nicht da drin. Wo kommt der denn her? In vielen späteren Handschriften von Matthäus ist er halt enthalten. Ja, das muss man einfach wissen. In den ältesten, wichtigsten griechischen Handschriften fehlt er aber. Und darum steht sie in manchen Bibeln im Haupttext, zum Beispiel in Luther oder in anderen in der Fußnote. Aber eins ist wichtig, dass wenn dieser Abschluss gebetet wird, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, Amen, dann ist der auf jeden Fall nicht unbiblisch, weil er bezieht sich auf die 1. Chronik 29, Vers 11. Und da heißt es, der dein Herr ist die Größe und die Stärke und die Herrlichkeit und der Glanz und die Majestät, denn alles im Himmel und auf Erden ist dein. Dein Herr ist das Königtum und du bist über alles erhaben als Haupt. Wenn ich also den letzten Satz also bete und zum Abschluss bringe, dann weiß ich, wer der Empfänger ist und wer die Autorität hat. Bei allen Schwierigkeiten und Umständen meines Lebens. Das wird nicht einfach so nach dem Motto runtergerasselt und ja, dann bin ich jetzt am Ende, weil das die Schlussfloskel ist, so wie auf ein Wiedersehen oder ein Tschüss. Sondern hier wird ganz klipp und klar gesagt, ich habe eine Beziehung zu Gott, dem Vater. Ich habe eine Beziehung zu dem, der die Größe ist und die Stärke ist, der alles im Blick hat und alles unter Kontrolle hat. Und der so herrlich ist, der alles überstrahlt, was es auf dieser Erde wir als schön bezeichnen. Ihm gehört alle Majestät, er ist der König. Und die Frage stellt sich, wenn ich das bete zum Schluss, ist denn der König, den ich da anbete, auch der König meines Herzens? Und eins müssen wir uns sagen, er ist das nicht nur alleine da oben im Himmel, oder der Himmel ist ja im Prinzip eine Dimension, die um uns herum ist, sondern er ist auch auf Erden. Das heißt, er ist allgegenwärtig. Im Gegensatz zum Satan, der ist es nicht. Der hat seine Kumpanen und seine Untergebenen, aber er ist nicht allgegenwärtig. Die Macht hat er nicht. Und darum haben wir es mit einem allgegenwärtigen Gott zu tun, der in diesem Moment bei den Menschen in Israel ist, bei den Menschen in Amerika, in Südamerika, am Nordpol und am Südpol und auch hier in Forchthausen. Jetzt gerade hier. Er hat den Blick drauf. Und sind wir uns dessen bewusst? Und du bist über alles erhaben als Haupt. Er wird das letzte Wort haben. Nichts anderes sagt diese Schlussformulierung dieses Gebetes auch aus. Dieses Gebet, wenn wir das jetzt uns Vers für Vers ein wenig anschauen, dann möchte ich uns eine Frage in den Raum stellen. Welche Aussage aus dem Vaterunser spricht dich im Moment am meisten an und warum? Und immer wenn ihr grüne Texte gleich seht, dann ist das eine ganz persönliche Frage, die ihr für euch selbst klären müsst. Das heißt, ich nehme euch ganz persönlich auch mit. Ich will nicht über eure Köpfe sprechen oder einfach euch jetzt eine schöne halbe Stunde schenken, hoffe ich. Aber ich möchte, dass Gott uns verändert, dass Gott uns mit in die Reise nimmt, einer persönlichen Beziehung. Gott möchte grundsätzlich nicht, dass wir immer da stehen bleiben, wo wir gerade sind, sondern er möchte uns verändern. Er möchte uns zu sich hinziehen. Einmal bei ihm in der Ewigkeit im Himmel zu sein, ist ja ein schönes Ziel. Aber hier auf der Erde mit ihm eine innige Beziehung zu haben, das ist es viel wert. Zu David sagt er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Obwohl er ganz viel Schindluder in seinem Leben getrieben hat und viele, viele Dinge getan hat, die Gott so von ihm nicht wollte. Aber er hat trotzdem mit ihm Geschichte geschrieben, weil Gott kommt immer ans Ziel, auch mit den Umständen unseres Lebens und auch mit den Dingen, die gerade hier passieren, auch mit den Dingen in Israel, auch mit den Dingen weltweit. Er kommt ans Ziel, weil er will irgendwann wiederkommen. Und wenn er wiederkommen will, will er all die Seinen zu sich holen. Und wenn er alle zu sich geholt hat, will er auch ein Ende machen, damit alle, die ihn lieben, die ihm folgen und ihm nachgekommen sind und die ihm ihr Herz übergeben haben, in der Ewigkeit einmal Zeit verbringen und mit ihm Gemeinschaft haben. Das ist das große Ziel, wo er darauf hinarbeitet. Und darum sind das alles Puzzlesteine, die immer schneller zusammengelegt werden. Ich habe in den letzten Wochen Puzzles gemacht, 1000 Teile. Und ich habe gemerkt, dass umso ich ans Ende dieses Puzzles komme, umso einfacher, umso schneller kriege ich die Puzzlesteine gelegt. Und ich habe den Eindruck, das ist mein persönlicher Eindruck, dass gerade die Weltgeschichte, in der wir gerade leben, die Puzzlesteine ganz schnell gelegt werden. Besonders im Hinblick auf dessen, was gerade unten in Israel passiert. Da muss man sich mal ein paar Gedanken machen. Aber das ist nur ein anderes Thema. Also, welche Aussagen des Vaterunsers ist letztendlich, was dich am meisten bewegt? Und damit wir uns das genauer anschauen können, gehen wir doch mal ein wenig durch. Da haben wir die Aussage, unser Vater. Ich weiß nicht, welche Vaterbeziehung du in deinem Leben hast. Vielleicht hattest du einen Vater, der nicht gut war. Vielleicht hattest du einen Vater, der nie da war. Vielleicht hattest du einen Vater, der von seinem Charakter her dir zu schaffen gemacht hat. Vielleicht heute auch noch. Vielleicht hast du einen Vater gehabt und wenn du darüber nachdenkst, denkst du einfach, ja, war halt mein Vater. Und vielleicht hast du keine guten Erinnerungen an diesem Thema. Aber trotzdem stellt sich Gott höchstpersönlich als der Vater vor. Und ich glaube, das Kleinste, was du von deinem Vater gerne erwartet hättest, ja, übersteigt um ein Millionstelfach, Vielfaches dessen, wie unser Vater in Wirklichkeit ist, Gott der Vater. Darum ist es, wenn man über Vatersein nachdenkt, ist es so wichtig, dass man da nicht den Vergleich zieht mit seinem leiblichen eigenen Vater oder einem Ziehvater oder was auch immer. Weil so Gott ist nicht. Das heißt, wenn du schlechte Erfahrungen mit dem Wort Vater gemacht hast, dann möchte ich dir zurufen, bring das nicht deckungsgleich mit der Aussage, dass Gott dein Vater sein möchte. Weil Gott, und da kommen wir näher dazu, wird uns niemals schaden, wird uns niemals Böses tun. Johannes, 1. Johannes 3, Vers 1. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Doch davon weiß die Welt nichts. Sie kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Das ist der Punkt. Wir können nur Gott als Vater wirklich erkennen, wenn wir uns mit ihm beschäftigen, wenn wir uns an ihn heranwagen und ihm auch zulassen in unserem Leben. Sprich du zu mir. Zeige dich mir als mein Vater. Dass ich Erfahrungen damit machen kann, wie gut es du es mir jetzt meint. Weil seine Liebe groß ist. Er ist Liebe. Römer 8, Vers 15. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von neuen Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn berufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Auch das ist ein Zuspruch, den du für dich in Anspruch nehmen kannst. Natürlich ist Gott heilig und er ist über allem. Er ist das Haupt, haben wir gelesen. Ja, aber trotzdem darf ich Vater zu ihm sagen. Ich darf Papa zu ihm sagen. So in der Verniedlichung dürfen wir zu ihm kommen. Galater 4, Vers 6, weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, so schreibt er das, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt. Durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Und Psalm 103, Vers 13 noch, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Tun wir das in unserem Leben? Ist das tatsächlich das, wonach wir uns sehen, wenn wir mit Gott reden? Ist uns das bewusst, dass wenn wir ins Gebet kommen, dass wir mit dem Vater sprechen? Das sollte uns nochmal, wenn wir sagen, dieses Vater unser beten, wenn wir es beten. Wir können es ja beten in Wort, so wie es da steht. Wir können es aber auch als Schablone benutzen. Das heißt, ich nehme die ganz verschiedenen Aspekte, die wir jetzt durchgehen, kann sie neu sortieren, neu sie umformulieren, kann meine eigenen Worte finden. Aber der Gedanke dahinter, dass ich es mit einem lebendigen Gott zu tun habe, der Vater ist, der sollte uns immer präsent sein in unseren Gebeten. Und dieser Vater, der liebt dich. Dieser Vater hat immer Gutes im Sinn. Niemals Böses. Schauen wir uns das mal an. Der du bist in den Himmel, so endet der erste Satz. Und den müssen wir uns ein bisschen genauer angucken. Und da husche ich jetzt nur so ein bisschen durch, weil das ist jetzt so ein bisschen Theorie. Ist im Griechischen steht in Matthäus 6, Vers 9 wörtlich. Das kann ich nicht ausdrücken. Aber das steht da. Und was steht da genau? Unser Vater, der in den Himmeln ist. Also da steht Plural in den Himmel. Was ist denn damit gemeint? Also wir denken ja immer an Himmel. Da gucken wir jetzt raus. Hier ist ein schönes blaues Loch schon. Sehr schön. Hoffentlich wird es noch größer heute. Dann haben wir schönes Wetter. Aber warum übersetzen so viele trotzdem Himmel? Ja, im Hebräischen, der hebräische Hintergrund, im Alten Testament ist Himmel oft pluralisch, also Mehrzahl, ja, ausgedrückt. Und damit ist dann gemeint der sichtbare Himmel, also Wolken, Sterne, und der unsichtbare, der geistliche Bereich, wo Gott wohnt. Der Plural drückt auch hier wieder die Größe, die Fülle, die Überhöhung aus nicht vielen Göttern, sondern nur einem Gott, sondern die Vielschichtigkeit seiner Gottheit, die er hat. Er steht über allem. Das heißt, es gibt keinen Punkt im Universum, gar nichts, wo Gott nicht wäre. Und wenn wir uns mit den, wenn wir sehen, in den Himmel schauen, auch nachts in den Sternenhimmel, dann können wir sicher sein, auch den entferntesten Stern, den wir noch mit dem bloßen Auge sehen können, da ist Gott. Und wenn das wie letzte Woche passiert, wo dann dieser Meteorit an uns vorbeigeschossen ist und ich hatte die, das war so cool, ich hatte die Tür aufgemacht und dann gucke ich an den Himmel und dann habe ich das Ding gesehen. Mein Sohn kam schreiend aus dem Garten und sagte, eine Rakete. Ja, der hatte Angst eher aus den weltlichen Umständen, die wir gerade haben, dass hier gerade ein Angriff stattfindet. Aber ich konnte das natürlich dann schnell auch aufklären. Ich habe dann ein bisschen sofort gegoogelt, ne, Lichtding am Himmel, ne, und dann zuerst kamen dann tolle UFO-Dinge, wie verrückt. Aber eine Viertelstunde später hieß es dann, okay, wir wissen, was es ist. Aber wisst ihr, was ich damit ausdrücken möchte? Die Schönheit der Natur, die Schönheit des Universums, des Kosmos, sich mal zu bewusst zu machen. Und in allen Facetten und Bereichen ist Gott. Es gibt keinen Ort, wo er nicht wäre. Die deutsche Sprachgewohnheit. Im Deutschen sagen wir normalerweise im Himmel, nicht in den Himmeln. Zum Beispiel die Elberfelder bleibt näher am griechischen Plural. Aber hier ist es trotzdem wichtig, einfach immer zu merken, was damit gemeint ist. Gott ist omnipräsent, überall. Es gibt keinen Platz, wo er nicht wäre. So, und die theologische Bedeutung davon ist, Gott ist der Herr. Also Gott, der Herr ist über die sichtbare Welt nicht Teil der Schöpfung. Er ist der Schöpfer. Über alle Bereiche der Wirklichkeit, sichtbare und unsichtbare. Und darum, Vater im Himmel verbindet die Nähe, Vater und die Erhabenheit Himmel und Himmelwelten miteinander. Und jetzt kommt die große Frage, die für dich da ist. Wie wirkt es sich aus auf dein Gottesbild, wenn du bewusst betest, unser Vater, der du bist im Himmel, also Herr über allem sichtbaren und unsichtbaren Bereichen deines Lebens. Wie wirkt sich das aus? Wenn dir das bewusst ist, wenn Gott überall in der Schöpfung ist, im Kosmos, dann ist er auch in der letzten Zelle deines Körpers und vor allem in der letzten Ecke deines Herzens, die du so gerne abgeschlossen haben möchtest, die Gott ja gar nicht sehen soll. Trotzdem ist er da. Weil er dich liebt, weil er gerne mit dir Beziehung haben möchte. Geheiligt werde dein Name. Heilig? Ich habe mal eine KI gefragt, erzähl mir, was denkst du, bedeutet heilig? Und ich war total überrascht. Eine KI antwortet, im Hebräischen kommt heilig von, kann ich nicht ausbrechen, aber die Grundbedeutung ist tatsächlich abgesondert, ausgesondert, abgetrennt. Also etwas, das aus dem Gewöhnlichen herausgenommen wurde, aber das Wort meint mehr als nur räumliche oder soziale Trennung. Die volle Bedeutung heilig bedeutet im biblischen Kontext abgesondert für einen besonderen Zweck, zu Gott gehörend, qualitativ anders. Klammern, rein, besonders, ehrwürdig. Es geht also nicht um abgesondert im Sinne von isoliert, sondern um Aussonderung zu etwas Höherem oder Besonderem. Das heißt, Gott kann sich nicht mit Sünde zum Beispiel vereinen. Das geht einfach nicht. Er kann Sünde nicht gutheißen. Darum ist es so wichtig auch, dass das auch gebetet wird. Vergib die Schuld. Er hasst Sünde tatsächlich. Und weil er die nicht abkann, deshalb hat er Jesus seinen Sohn geschickt. Deshalb hat er ihn auf die Welt kommen lassen. Wir feiern das Weihnachten, wir feiern Ostern, die Kreuzigung und die Auferstehung. Weil er das Thema Sünde ein für alle Mal erledigt haben möchte. Das funktioniert bei ihm nicht. Er akzeptiert das einfach nicht. Und er duldet sie auch nicht. Und das müssen wir uns auch immer wieder bewusst sein. Und abgesondert bedeutet, ausgesondert und abgetrennt, sagt er, das sollen wir auch als Menschen sein. Das heißt nicht, dass wir überfromm und überkandidelt irgendwo überall uns von der Welt auch abtrennen sollen. Das heißt es ja nicht. Ja, wir sind noch in dieser Welt, aber wir sind nicht mehr von dieser Welt, wenn wir zu Christus gehören. Und das ist das, was uns auch im Prinzip letztendlich anders darstellt. Wenn wir mit Jesus wandeln, wenn Jesus für uns gestorben ist und wir das auch ein für alle Mal für uns in Anspruch genommen haben, dann blickt Gott höchstpersönlich durch Jesus Christus wie eine Brille, wie ich durch eine Brille gucke und euch scharf sehe, sieht er uns in einem anderen Wesenszug, nämlich ohne Sünde. Weil Jesus diese Sünde für uns am Kreuz getragen hat. Und damit hat er die Trennung zwischen Gott und Mensch total aufgehoben. Das ist Gnade, was Gott tut. Gott kommt persönlich auf uns runter, macht die Sache gerade, macht die Sache platt und wir brauchen nichts mehr dazu zu tun, als nur Ja zu sagen. Und das finde ich so schön gegenüber den Religionen dieser Welt, die immer sich darum abmühen und kämpfen müssen, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen und nie wissen, ob das, was sie tun, genug ist. Bei Jesus ist alles genug. In Jesus, durch Jesus ist alles genug. Und das ist das, was mich in meinem Glauben so stark macht. Weil ich haargenau weiß, durch ihn ist alles erledigt. Durch ihn ist alles vollbracht. Es ist vollbracht, ruft er am Kreuz. Genau das, die Wiederherstellung des Menschen in der Gottesbeziehung. Und du darfst im Prinzip ein Teil davon sein. Geheiligt werde dein Name. Gott ist vollkommen heilig. Wir machen ihn übrigens nicht heiliger. Du kannst ihn nicht heiliger machen. Das funktioniert ja gar nicht. Er ist heilig und er bleibt heilig und er wird auch in seiner Person immer heilig bleiben. Denn es geht nicht darum, Gott heiliger zu machen, sondern darum, wie mit seinem Namen auf der Erde umgegangen wird. Das heißt, wie gehe ich auch mit seinem Namen um in meinem Alltag? Wer ist Gott in meinem Alltag? Wenn ich mich also daneben benehme, wie viel Heiligkeit schwäche ich ab? Ich kann ihm die nicht wegnehmen, er bleibt heilig. Aber es legt sich so eine Art Wolke über mich. Und ich glaube, das macht Gott echt traurig. Ich kann den Heiligen Geist ja auch dämpfen in meinem Leben. Der ist in meinem Leben, ich habe ihn aufgenommen, dadurch, dass ich mich für Jesus entschieden habe. Aber ich kann auch ihn dämpfen. Bin ich mir eigentlich bewusst, in welchen Situationen und Momenten ich diesen dämpfe? Hier steht der Name für die betreffende Person, den Vater, selbst, seinen Ruf und sein Wesen. Dein Name werde geheiligt. Heißt also etwa, Gott, lass zu, dass du als der Heilige erkannt und geehrt wirst. Lass zu, dass Menschen dich nicht lästern, missbrauchen oder ignorieren, sondern dich als den sehen, der du bist. Und wenn dir das bewusst ist, wie, wer und wie Gott ist, dann ist die große Frage, wie beeinflusst das jetzt unser Reden, unser Denken und unser Handeln? Es reicht nicht, an einem Sonntagmorgen das Christsein auszuleben, sondern auch an einem Montag, an einem Dienstag, an einem Mittwoch, bis auch zum nächsten Sonntag, 24/7, wie man so schön sagt. Sein Wesen, sein Ruf, den Gott hat, da habe ich mal mich gefragt, was könnten das so für Punkte sein? Ich habe fünf Stück mal gefunden. Lese ich jetzt nicht alles durch, aber eins muss uns bewusst sein. Erstens, er ist heilig. Heiligkeit. Das haben wir gerade so ein bisschen mal angesprochen. Aber es geht nicht um den moralischen Zeigefinger, den man erhebt, sondern es geht im Prinzip um den Autoritätsanspruch, den Gott über mein Leben hat und wie ich ihn widerspiegle. Gott ist Liebe. Sein Wesen ist Liebe. Nicht nur, dass er liebt, sondern er ist Liebe. Er ist gerecht. Gott richtet vollkommen gerecht. Wir denken oft, Gott ist so ungerecht. Wie kann er denn sowas zulassen? Und an der Stelle ist es so, dass wir Gott dann oft bewerten und einen Maßstab ansetzen, dass Gott nur so weit gerecht ist, wie mein eigenes Gerechtigkeitsempfinden ist. Wenn ich das tatsächlich so tue, dann nehme ich Gott, stecke ihn in eine Schublade und dann ist Gott für mich nur noch im Prinzip nur noch sowas wie christliche Esoterik. Ich nehme ihn nur so raus und nehme ihn nur so wahr, wie es mir gerade gut geht. Aber Gott ist viel mehr. Und wenn er gerecht ist, dann gebe ich ihm auch das Recht, die Autorität, gerecht zu handeln. Ich weiß nicht, wie das einmal sein wird, wenn wir alle vor ihm stehen. Aber eins weiß ich, er ist gerecht. Und wir werden wahrscheinlich im Himmel Menschen sehen, die wir nicht erwartet haben, und Menschen vermissen, wo wir gedacht hätten, die wären dabei gewesen. Zum Schluss ist es Gott, der gerecht ist. Und zum Thema Richten und Gerechtigkeit, da halte ich mich persönlich in meinem Glaubensleben bisher sehr zurück. Weil wer bin ich, dass ich Gott sagen könnte, was Gerechtigkeit ist? War es eigentlich gerecht, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist? Eigentlich nicht. Aber aus Liebe hat das getan. Weil er sagte, ich will dich mal bei mir haben. Und das ist die frohe Botschaft. Das ist das Evangelium. Das ist das, was wir unseren Menschen, Mitmenschen erzählen müssen. Er ist barmherzig. Gott erbarmt sich den Schuldigen und wendet sich den Schwachen grundsätzlich immer zu. Aber auf die Art und Weise, wie er es für richtig hält. Auch wenn wir manche Dinge nicht verstehen. Und eins ist ganz klar. Gott ist treu. Gott steht zu seinem Wort und zu seinen Verheißungen. Und das ist das, was ich vorher auch schon angesprochen habe. Er kommt zum Ziel. Ob uns das passt oder nicht. Und jetzt stelle ich uns natürlich wieder eine Frage. Welche dieser Eigenschaften Gottes fällt dir am schwersten zu glauben und warum? Das ist eine Antwort, die kann ich dir ja nicht geben. Aber die kannst du dir geben, wenn du das Gebet betest oder wenn du das System des Gebetes verstanden hast und das mal für dich persönlich durchgehst. Welcher dieser Eigenschaften Gottes fällt dir am schwersten zu glauben? Dass er heilig ist, dass er Liebe ist? Wir fühlen uns manchmal so nicht wertgeschätzt. Wir fühlen uns nicht angenommen. Weil wir glauben, wir sind es nicht mehr wert. Aber das könnte tatsächlich heute dein Umbruch sein in deinem Leben, wenn du begreifst, dass Gott dich liebt, durch und durch. Und solange diese Erde hier funktioniert und sich dreht, wird sich daran nichts ändern. Nichts. Geheiligt werde dein Name, da habe ich ein bisschen mehr den Fokus drauf. Gott selbst sagt in Hesekiel 36, Vers 23, ich will meinen großen Namen heilig machen, der vor den Heiden entheiligt ist, und die Heiden sollen erfahren, dass ich der Herr bin. Das ist das große Ziel Gottes. Er will wieder präsent sein, er will wieder bekannt sein. Und was will der Teufel? Er will das verhindern, er will das ablehnen. Und darum ist auch unsere Gesellschaft in der Zeit immer gottloser. Darum will man aus allen Gesetzestexten den Gottesbezug herausnehmen. Darum will die NATO und die EU alles, was mit Gott zu tun hat, aus ihren Schriften, aus ihren Texten herausnehmen. Und die Bundesrepublik, unser Deutschland, gehört noch zu den wenigen Ländern in der EU, die Gottesbezug in ihrer Grundverfassung haben. Ja, und in Nordrhein-Westfalen selbst steht das Wort Gott in der Verfassung. Und da müssen wir uns im Klaren sein, dass das langfristige Ziel sein wird, von allen Regierungen diesen Bezug herauszunehmen. Der Mensch will das nicht, der Teufel will das nicht, dass Gott Bezug hat. Wir sind aber die, die Bezug zu Gott haben, und wir sind noch die Bezugsquelle. Wir sind noch der Anker in dieser Welt, um Gott groß zu machen, um Gott bekannt zu machen. Ganz praktisch heißt das Gebet also, In meinem Leben soll sichtbar werden, dass du heilig bist. Bewahre mich davor, deinen Namen nur im Mund zu haben, aber im Alltag zu verleugnen. Mach dein Wesen groß in dieser Welt, in der Gemeinde, in meiner Familie, an meinem Arbeitsplatz. Lass deine Eigenschaften in meinem Leben und in dieser Welt sichtbar werden. Ich gehe einfach weiter, weil das hat für sich gesprochen oder spricht für sich auch in meinem Leben hinein. Dein Reich komme, heißt es, Wille. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf der Erde. Dein Reich komme hängt ganz eng mit dem davor und danach zusammen, wie es in diesem Gebet ausgesprochen wird. Erstens, geheiligt werde dein Name. Gott soll als der Heilige erkannt werden. Dein Reich komme, seine Herrschaft soll sich ausbreiten und dein Wille geschehe. Also sein Wille soll praktisch umgesetzt werden. Nicht nur global welttechnisch, sondern auch in deinem kleinen eigenen Universum. Das heißt, bei dir vor der eigenen Herzenstür, in deinem Wohnung, in deinem Tempel, der du bist. Und das Ganze natürlich wie im Himmel, so auch auf den Erden. Also, wie wir es schon gehört haben, in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Ja, und es geht um Gottes Herrschaft, nicht zuerst um unser Wohlbefinden. Es geht also immer zuerst um Gottes Herrschaft. Das heißt, auch in meinen Umständen meines Lebens, und so schwer wie das klingt, muss ich fragen, oder frage ich mich persönlich, ich kann euch ja nichts vorschreiben, aber ich frage mich, woher oder in welchen Punkten dieses Umstandes ist jetzt deine Herrlichkeit, ist deine Herrschaft? Was darf ich daraus lernen? Weil es gibt gewisse Dinge im Leben, die kann ich gar nicht verändern. Habe ich gar keinen Einfluss mehr drauf. Das entzieht sich meiner Gewalt, das entzieht sich meinem Handeln. Ich merke einfach, umso älter ich werde, wir haben vorher über Altersstrukturen hier gesprochen, ne, wer dieses Jahr alles genullt hat. Hier, ich bin 50 geworden im Februar. Ja, so, letzte Drittel ist erreicht, würde ich mal sagen. Ja, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Fazit, wir stellen uns bewusst unter Gottes Herrschaft und sagen nicht mein Reich, mein Name, mein Wille, sondern nur deiner. Wo merkst du in deinem Leben am deutlichsten den Konflikt zwischen mein Reich und dein Reich? So viele Gedanken. Ich weiß, es ist so viel heute Morgen. Aber du musst ja nicht alles merken. Aber vielleicht ist ein Punkt dabei, der dich gerade antickert, der dich gerade so richtig herausfordert. Und den nimm mit. Es geht um Gottes Herrschaft, nicht zuerst um unser Wohlbefinden. Und dann die Frage, was macht dieses Wissen mit deinen aktuellen Lebensumständen? Was macht das? Wenn ich bewusst rangehe, dass es nicht um mich geht, nicht um mein Reich, nicht um meinen Namen und nicht um meinen Willen, dann kann ich die Situation bewusster und freier abgeben. Gott will Frieden in deinem Herzen haben. Gott will Freiheit in deinem Herzen dir schenken. Gott will dich aus den Zwängen herausholen, die dich gefangen nehmen. Ob das Süchte sind, ob das Schuld ist oder ob das Sünde ist, ob das zwischenmenschliche Streitigkeiten sind, ob das Auseinandersetzungen sind mit deinem Boss oder mit deinem Nachbarn oder sogar in der Gemeinde, mit der Leitung oder was auch immer. Das will er doch gar nicht. Bringen wir das doch dem Herrn, weil er die Herrschaft hat und er wird sie auch nicht abgeben. Unser tägliches Brot gib uns heute. Jetzt geht's nicht, jetzt geht's ab, jetzt geht es um uns. Tatsächlich. Die ersten Verse gingen nur um ihn. Und jetzt geht's um uns. Gott ist unser Versorger, äußerlich und innerlich. Ich habe uns mal ein paar aufgeschrieben. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Den Psalm kennt auch jeder. Das heißt, es ist beides. Es ist eine Versorgung, eine Führung, ein Trost in unserem Leben. Psalm 145. Du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit, du tust deinen Hand auf und sättigst alles, was lebt. Äußerlich, Nahrung, Erhalt, das schenkt er. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das heißt, auch die materiellen Dinge unseres Lebens wird er uns versorgen, auch wenn wir nicht immer alles das bekommen, was wir wollen. Aber es geht ihm vor allem auch um die geistliche Priorität in meinem Leben. Wie viel Einfluss hat Gott tatsächlich auf mein geistliches Leben? Und wie viel Raum gebe ich ihm? Wie sieht eigentlich mein Tagesablauf aus? Hat der eigentlich im Prinzip auch, öffne ich morgens früh, so wie ich meine Augen öffne, auch mein Herz öffne? Wie viel Einfluss hat er auf mein Herz? Wie viel Einfluss hat er auf meinen Tagesablauf? Wie viel Mal nehme ich mit hin? Oder ist es nur ein Guten Morgengebet, ein Essensgebet und ein Gute-Nacht-Gebet? Wobei diese nicht auch wichtig sind. Aber wie viel Einfluss hat Gott? Alle guten Gaben und alle vollkommenen Gaben kommen von dem oben herab, von dem Vater des Lichts, beides. Alle Gaben, geistlich und auch irdisch. Das ist im Prinzip, dass wir uns bei diesem Punkt immer vormerken müssen. Er gibt uns alles, alles, was wir brauchen. Und er entscheidet, was wichtig ist. Und in dem Punkt ist, wo merkst du am stärksten, dass Gott deine konkrete Situation im Blick hat? Beziehungsweise bitte darum, es zu erkennen. Herr, wo hast du den Fokus bei mir drauf? Na, auch wenn ich gerade eine Sehnsucht nach einem tollen Wunsch habe, ist es denn überhaupt jetzt Zeit? Ist es dran? Unser tägliches Brot, und Jesus verbindet das ganz bewusst mit sich selbst. Unser tägliches Brot äußerlich mit sich selbst als Brot des Lebens innerlich. Johannes 6, Vers 35 heißt es, Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Der Frau am Brunnen sagte er, pass auf, wenn du, ich gebe dir das Wasser des Lebens, ne, wenn du das trinkst, dann wirst du nie mehr dürsten. Und die dachte tatsächlich ja, wo ist der Becher, wo ist der Brunnen, wo ist das Wasser, gib mir das. Aber das meint Gott gar nicht. Das meint Jesus gar nicht. Er selbst ist das Wasser, das Brot, um dich zu sättigen, um dich zu stärken, um dir alles zu geben, was du für deinen Alltag brauchst, für dein Leben brauchst. Und dann hast du natürlich die Frage in deinem Leben, wo suchst du gerade mehr Brot? Wo suchst du mehr Brot? Innerlich oder äußerlich? Und welches Brot willst du überhaupt essen? Was ist uns eigentlich wichtig? Wisst ihr, darauf habe ich keine Antwort bei euch, weil das muss ja jeder für sich selber ein Stück weit entscheiden. Aber was ich heute Morgen uns mitgeben möchte, ist, dass wir über dieses Vaterunser mal ein bisschen verstärkt nachdenken. Dieses System dieses Gebetes ist eine Offenbarung. Es ist ein Offenlegen meiner Persönlichkeit vor Gott. Ich lege mich vor Gott hin, mache mich quasi nackig. Gott, du darfst sehen, alles sehen. Du darfst alles bewerten. Du darfst alles richten. Herr, hab Erbarmen. Hab Erbarmen, hab Geduld mit mir. Ich kann nicht alles und ich weiß nicht alles. Und ich mache auch meine Fehler. Aber das lege ich vor dich hin, das lege ich vor deinen Thron. Und das ist die Frage, ob das auch die Sehnsucht in deinem geistlichen Leben ist. Und vergib uns unsere Schulden, andere Übersetzungen sagen hier auch Sünden, wie auch wir unsere Sünden vergeben, unseren Schuldigern vergeben haben und so weiter. Und da habe ich mich natürlich dann gefragt, hier, ich liebe immer so Tabellen, weil sie einfach kurz und prägnant alles aufzeigen. Erstens, wer vergibt? Gott. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, vergibt und reinigt er uns. Das ist eine Aussage, die steht fest. Der macht das nicht vielleicht. Oder, naja, wenn du das bekennst und dann aber noch 10-mal um die Gemeinde Forthausen läufst, ja, dann vergebe ich dir. Nein, wenn du sie mir bekennst, dann vergebe ich sie. Dann reinige ich dich. Mehr braucht es nicht. Psalm 10, 103, Vers 3. Der da vergibt all deine Sünden. All deine Sünden. Wo würde sie eigentlich hinwerfen? In die Tiefe des Meeres werfen, hat er gesungen. Gott vergibt vollständig, totale Gnade. Die ist absolut, sie ist ausreichend. Ich muss dazu nichts mehr beitragen. Gott, lasst euch versöhnen mit Gott, ist dein Zuruf an dich. Auch an alle Menschen um uns herum, die Jesus nicht kennen. Lasst euch versöhnen mit Gott, Aufruf, Vergebung und Schuldabgebung anzunehmen. Und wenn da steht, dass er das für uns bitte doch macht, dann gibt er uns den Auftrag, dass wir das auch tun sollen. Wenn ihr den Menschen vergebt, wird euch euer Vater vergeben. Zusammenhang, unsere und Gottes Vergebung, die ist soweit wichtig. das Gleichnis von dem, der da so viel schuldet und dann und die erlassen bekommt und er selber einem anderen viel weniger dann nicht erlässt. Wo haben wir eigentlich noch Konflikte in unserem Leben mit Geschwistern, mit Menschen, wo wir eigentlich mal endlich mal den Deckel drauf machen müssten? Vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Gottes Vergebung ist der Maßstab. Jesus ist der Maßstab, so wie er das getan hat. Mal bildlich gesprochen, wem hast du letzte Mal im Kopf einem die Füße gewaschen? Jesus hat das bei seinen Jüngern gemacht und ist dann auch noch für sie ans Kreuz gegangen. Welche Erniedrigung hat Gott höchstpersönlich auf sich genommen, ein Diener zu werden für die Menschen? Durch Jesus Christus. Beeindruckend. Ich kann darüber nur staunen. Das hat Gott gemacht. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Das ist nicht so, so wie der Herr vergeben hat, so könntet ihr vielleicht vergeben. Oder vielleicht vergebt doch auch mal so. Oder, naja, erinnere dich mal nicht an das, was der andere über dich getan und mit dir gemacht hat. Nein, er sagt, so wie ich euch vergeben habe, sollt ihr auch vergeben. Boah, das ist ein richtiger Sprung. Das muss man auch erstmal schaffen. Aber da kann Gott auch einem bei helfen. Und die Frage stellt sich, wo empfindest du den größten Widerstand gerade? Beim Bekennen oder Vergeben vor Gott und den Menschen? Das ist eine rechte Herausforderung. Wo das ist, musst du selber entscheiden, weiß ich nicht. Ich weiß zumindest, wo es bei mir ist. So, und dann kommen wir auch schon fast zum Schluss und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Hier ist eins wichtig. Gott verführt niemand zum Bösen. Niemals. Das kann er gar nicht, weil es ein Widerspruch zu sich selbst wäre. Jakobus 1, Vers 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Er selbst aber versucht niemanden, weil das Böse in ihm nicht ist. Er ist durch und durch gut. Er ist durch und durch Liebe. Er ist durch und durch herrlich. Haben wir vorher gesehen. Und dann ist es ganz wichtig, Satan verführt ausschließlich zum Bösen. Matthäus 4, 1 bis 11, da heißt es dann, da trat der Versucher an ihn heran, also die Prüfung Jesu, als er 40 Tage in der Wüste ist und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl dies, dass diese Steine hier zu Brot werden. Das ist die Versuchung, das ist die Prüfung. Und was sagt Jesus hier? Weg mit dir, Satan. Denn es heißt in der Schrift, den Herrn, dein Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen, da ließ der Teufel von ihm ab. Er ließ aus zwei Gründen von ihm ab. Erstens hat er ihm befohlen, weg. Du hast keine Macht über mich. Er hat ihm ganz klar seine Grenze aufgesetzt. Und er hat ihn mit dem Wort Gottes konfrontiert, was uns immer bewahren wird, was uns immer Ideen und Lösungen für unseren Alltag geben wird. Und es sagt ganz klar aus, Gott an erste Stelle zu setzen, ihn anzubeten. Und dann blieb dem Teufel nichts anderes übrig als go away, weg. Und das dürfen wir uns auch in den schwierigen Zeiten unseres Lebens zurufen, Gott zurufen. Du, selbst du hast es gemacht. Und ich nehme das für mich in Aufschreiben. Weg mit dir, Teufel. Weg mit dir, Satan, in meinem Leben, der du mich gerade versuchst, Dinge zu tun, die ich gar nicht will. Warum? Weil ich dem Gott gehöre durch Jesus Christus. Das ist die Verheißung. Weil Gott alles mir vergeben hat. Wenn er dir einredet, der Widersacher, du bist nicht gut genug, du bist schlecht, du bist sündig, Gott wird dich sowieso nicht annehmen, Gott wird dich nicht lieben, dann darfst du ihm rufen, Nanda, Gott steht zu seinem Wort, Gott, Verheißungen stehen da, du geh weg, du Lügner, du verschwinde aus meinem Leben, weil ich ein Kind Gottes bin. Und weil das so ist, wird Gott auch seinen Segen meines Erachtens darüber geben. Das griechische Wort kann beides bedeuten, Prüfung oder Test oder Versuchung. Gott prüft tatsächlich unseren Glauben. Das ist so. Was ist aber damit gemeint? Vater, bring mich nicht in Situationen, in denen ich wegen meiner Schwäche falle. Bewahre mich vor Prüfungen, die mich überfordern würden. Und wenn ich drin stecke, rette mich aus der Macht des Bösen. Das ist letztendlich der Gedanken, den wir hegen müssen. Und die Essenz dessen oder die Beweisgrundlage dessen, dass das auch ein Rezept ist, steht in 1. Korinther 10, Vers 13. Die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Gott wird uns niemals überfordern, auch wenn es sich so anfühlt. Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Das dürfen wir uns zusagen. Ich bin in einer Prüfung. Ich bin in einer Versuchung. Aber sie überfordert mich nicht. Sie überfordert mich nicht. Und das darf ich auch dann zurufen im Gebet. Warum? Weil du es in deinem Wort sagst und versprochen hast. Also erwarte ich jetzt die Hilfe auch von Gott, dass ich das nicht mehr tue oder diese Dinge jetzt nicht mache. Und Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Wir beten also um genau diese Bewahrung und diese Begrenzung der Prüfungen. Ja, das habe ich nicht weitergedrückt, genau das, was ich gerade vorgelesen habe. Also, wir beten also um genau diese Bewahrung und die Begrenzung. Welche Versuchungen könnten das denn sein? Umgang mit Worten, Lästern, verletzende Worte, Übertreibungen, Halbwahrheiten. Vielleicht haben wir gerade unsere Versuchung in der Sexualität und in der Reinheit. Vielleicht sind wir eher im Bereich der Geld und Besitz und Konsum, haben wir unsere Schwäche, unsere Versuchung. Oder Wut, Ärger und Bitterkeit. Oder Stolz und Selbstinszenierung. Vielleicht sind das unsere Versuchungen. Vielleicht bist du oft in deinem Leben ungeduldig und explodierst gerne. Vielleicht bist du so ein Choleriker. Was jetzt kein negatives Wort sein soll. Auch das ist ein Wesenszug, den Gott ja in Menschen geschenkt hat. Auch Choleriker haben ein Recht zu leben, auch wenn sie manchmal schwer zu erleben, ertragen sind. Aber sie haben auch ein Ziel und einen Sinn und sie meinen es auch auf ihre Weise gut. Das gleiche auch mit Sanguinikern und wie sie alle heißen, diese ganzen unterschiedlichen Charakterformen. Jeder hat seine Stärke und jeder hat seine Schwäche. Aber die Frage stellt sich, kann ich sie trotzdem bringen zu Gott? Natürlich kannst du das. Und Gott wird dich in den Momenten auch da vielleicht auch noch mal zur Erinnerung bringen. Hör mal, stopp, bevor du jetzt den Mund aufmachst, einmal drüber nachdenken. Passiert bei mir viel zu selten, wünscht mir, dass das öfter wäre. Sich besser fühlen, Anerkennungssucht, geistlicher Hochmut, das ist in christlichen Gemeinden leider oft ein großes Brett. Ne? Wenn du so glauben würdest wie ich, ne? Oder danke Gott, dass ich nicht so bin wie der vor mir. Das kommt heute noch heute vor. Aber Gott stellt sich den Stolzen entgegen, Jakobus 4, Vers 6. Dem Demütigen aber schenkt er seine Gnade. Und ich will nicht drauf noch mehr rumreiten. Ich glaube, da hat jeder mit sich selber zu tun. In welchen dieser Bereiche merkst du am stärksten, dass du Gottes Bewahrung für Versuchung brauchst? Unser Vater, der du bist in den Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Welche Aussage von dem Vater unser spricht dich jetzt im Moment am meisten an? Nachdem du jeden einzelnen Punkt in einer doch langen Predigt, verzeiht, dass ich so überziehe, aber wie geht's euch? Und das könnt ihr nur mit nach Hause nehmen und das mit Gott besprechen, mit eurem Ehemann, mit eurer Ehefrau, mit euren lieben Freunden, mit allem, der sich damit auskennt. Bleibt da nicht stehen. Ihr müsst das ja nicht. Gott will, dass wir wachsen. Gott will, dass wir zu ihm hinreifen. Gott will, dass wir in dem Veränderungsprozess stehen, um ihm näher zu und ähnlicher zu werden. Das wünsche ich euch, das wünsche ich mir Tag ein, Tag aus. Ich weiß haargenau, dass wenn ich hier vorne stehe, dann bin ich der Erste, dem die Predigt gilt. Und was ihr daraus macht, das muss jeder für sich selber entscheiden, weil nie keiner wie ihr selber wisst, wo ihr gerade in eurem Leben steht. Ich möchte einfach noch zum Schluss dieser Predigt beten. Herr Jesus, wir wollen dir von ganzem Herzen Danke sagen dafür, dass du uns dein Wort geschenkt hast. Dein Wort gilt für alle Zeit und Ewigkeit, haben wir gesungen. Das ist so. Wir können das nicht abschwächen, wir können das nicht abtun, wir können auch nicht Dinge hier wegnehmen. Es ist einfach da. Aber wie viel Raum hat das in unserem Leben? Herr, du hast uns ein Gebet beigebracht, Herr, und wir wollen dich einfach bitten, Herr, dass dieses System dieses Gebetes, Herr, bei uns in unseren Herzen Frucht bringt. Herr, dass das nicht von uns nur so ein heruntergerasseltes Gebet ist, sondern dass das ein Gebet ist, was uns tagtäglich neu inspiriert und in der Beziehung zu dir stärkt und weiterbringt. Ich danke dir dafür, dass du uns so unglaublich lieb hast, dass du alles gegeben hast, dass du der Herr über alles bist, unter allen Umständen. Danke, dass an deinen Füßen, an deinem Thron nichts vorbeigeht. Danke, dass nichts im Verborgenen bleibt. Amen.